Hier ist der Chris von der Band Fjord und wir sind gerade beim Krachfink Podcast und haben eine Platte namens Nichts dabei.
Hi, ist der David von der Band Fjord und ihr lauscht gerade in den krachfink.de Podcast rein und wir sagen Danke dafür.
Ihr seid beim Grand Hotel van Cleef und der gute T.S. Uhlmann, der damit ja auch nicht unwesentlich was zu tun hat, der hatte einen Song auf seiner letzten Platte 5 Jahre nicht gesungen. 5 Jahre ist auch die Zeit, die zwischen euren beiden letzten Alben lag. Was habt ihr in den letzten 5 Jahren gemacht? Gibt es Momente, in denen sich die Band Fjord musikalisch mal so kurz auflöst und sagt, ach komm, mal so 2-3 Monate, machen wir jetzt nichts mit Musik?
Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall eine Band, die sich in die sich in keinster Weise, ich sag jetzt mal, was heißt Druck macht. Also ich glaube, wir versuchen einfach, wenn wir kreativ arbeiten, also sprich, wenn wir wirklich an neuer Musik arbeiten, dass das halt eben kommt, wenn die Ideen halt auch wirklich kommen. Das heißt, man kann immer versuchen, so ein bisschen nach intensiven Phasen sich hinzusetzen und sozusagen das alles im Kopf kreisen zu lassen, bis einem was einfällt. Aber man kann das alles auch nicht erzwingen. Das heißt, wir haben schon immer so den Weg gefahren, dass wir halt schauen, was kommt, wann haben wir irgendwie, sag ich mal, Muße, wann fallen uns gute Sachen ein, die wir für gut befinden und wann sind wir irgendwie, fühlen wir uns bereit, dass wir das jetzt irgendwie auf eine Platte bannen möchten und das auch selbst sozusagen so abnicken können. Und ich glaube, das kann halt mal schnell gehen, das kann auch mal sehr viel länger dauern und es können auch ganz andere Dinge mal dazwischen kommen. Aber ja, das ist alles so ein bisschen nicht vorhersehbar.
Das heißt, es könnte aber theoretisch auch sein, wenn euch jetzt irgendwas extrem unter den Nägeln juckt, dass ihr auch mal so ganz schnell eine Platte in ganz kurzen Abstand rausbringt, so in einem halben Jahr oder so, wenn es denn möglich wäre.
Ja, das haben wir ja schon mal. Das ist ja schon, also halbes Jahr jetzt nicht, aber es ist ja echt schon irgendwie passiert, dass so die ersten Platten, die wir geschrieben haben, so, ich sag mal, Demontage zu D'accord, das war ja, glaube ich, so ein Jahr ungefähr, dass das dann relativ schnell irgendwie passiert ist, was bei uns im Prozess bei Songs, aber ich sag mal mit zunehmendem Alter, mit zunehmenden Platten immer wieder passiert, ist dieses Riff schreiben, über das Riff überlegen, es nochmal beiseite legen, es vielleicht nochmal ziehen, verbessern, es nochmal hinlegen, also wie so beim guten Wein, weißt du, das muss alles so ein bisschen mehr liegen, damit es für uns nachher, oder beziehungsweise 100 Riffs schreiben, eins geil finden. Der Prozess ist einfach, damit wir künstlerisch zufriedengestellt sind, ist ein längerer, als er vorher war. Das ist aber, glaube ich, normal bei Bands, weil am Anfang hast du eine Initialzündung und irgendwas brodelt und was kommt raus. Deshalb sagt man ja auch manchmal so, ey, die ersten 2 Platten von Bands waren gigantisch, danach ging es bergab. Das ist wirklich ein Faktor, wogegen man kämpfen muss, weil klar, wenn sich 3 Leute das erste Mal im Proberaum treffen, macht jeder sein Ding, aus verschiedenen Bands kommen Einflüsse und auf einmal so knallt was raus und das reicht noch 2. Platte und da musst du aber irgendwann so innehalten und musst sagen, okay, ist jetzt, sage ich mal, die 3. Platte, wiederholen wir uns, ist das irgendwie, ist, was heißt jetzt gut genug, ist aber falsch, aber ist man künstlerisch zufriedengestellt oder kann man noch irgendwas machen? Und dann dauert es normalerweise in den Prozessen immer irgendwie was länger, bis man wirklich so happy ist. Und wir releasen wirklich nur Musik, wenn wir 100% happy sind mit allem und nicht, wenn es 80% ist und wir sagen schon, ach komm, die Band hören genügend Leute und ach, die verkraften auch mal eine schlechte Platte. Nee, wenn wir so sagen, das ist eine Platte, die wollen wir uns ins Regal stellen, die wollen wir uns in 10 Jahren nochmal raushören, die wollen wir hören und abfeiern, dann veröffentlichen wir. Und das hat dann jetzt halt einfach ein bisschen länger gedauert. Und man muss auch natürlich sagen, dass die Pandemie uns die Zeit halt einfach auch gegeben hat. Also vielleicht hätten wir früher zum Abschluss kommen müssen, dann wären es halt vielleicht, hat 4 Jahre nicht gesungen oder hat 3,5 Jahre nicht gesungen von T.S. gewesen. Aber so hat die Pandemie uns einfach mit auf den Weg gegeben oder so ein bisschen zumindest, ihr habt was Cooles geschrieben, aber überdenkt's nochmal, feilt vielleicht noch daran, ihr habt die Zeit. Und das hat der Platte sehr gut getan, finden wir.
Ja, genau, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Hast du sehr gut erkannt, meine Frage. Nämlich, dass man einfach ja dann auch immer konkreter wird in seiner Idee, was man haben möchte und wie man klingen möchte. Und deswegen, klar, dieses Intuitive, das will man sich schon bewahren, aber irgendwie schaut man ja dann doch immer noch mal drüber, ist das das, was wir als Band sein wollen? Was ihr jetzt definitiv geändert habt, ist das Artwork, weil die letzten drei Platten alle, ich bin mir bei den letzten beiden sicher, bei dem davor nicht. Es waren ja private Fotos von euch, von Menschen. Und dieses Mal habt ihr ja so ein Draht, ein stabiles und gleichzeitig aber auch biegbares Material, unterschiedlich angeordnet im Artwork. Was war denn die Idee dahinter? Warum habt ihr euch dafür entschieden, diesmal so was komplett anderes zu nehmen?
Also wir haben eigentlich gar keinen anderen Weg im Artwork gewählt. Wir arbeiten immer mit einer großartigen Aachener Künstlerin zusammen, die heißt Freya Paul, und das eigentlich schon seit der D'accord. Und wir haben immer so ein bisschen uns am Anfang so inspirieren lassen, so von Menschen, von Persönlichkeiten, was so ein gewisser Gesichtsausdruck in jemandem auslösen kann. Das war für uns immer irgendwie nahbarer als ich sag mal, das Haus des Nikolauses oder irgendwie sowas. Also wo wir irgendwie gesagt haben, okay, da findet man eine zweite Ebene. Und als wir an alle Designs oder alle Bilder kamen, dann irgendwie so im Verlauf des Schreibens der Platte an uns, und dann haben wir die halt Freya gegeben, und Freya konnte damit unglaublich gut was anfangen und hat den Rest des Artworks dann zusammengestellt. Bei der Platte war es jetzt so ein bisschen anders. Ich glaube, wir wollten irgendwie weg von Bildern. Wir haben ihm gesagt, dass das reicht irgendwie. Das war so, dazu hatte die Platte irgendwie nicht gepasst, die Songs nicht gepasst. Und wir haben dann wirklich mit Freya zusammen so eine Idee, also was heißt Idee, entwickelt. Irgendwann kamen Farben, dann wussten wir, okay, es darf jetzt nicht orange oder grün sein, so die ersten Ideen, die dann kamen. Und dann haben wir auch viel wirklich rumprobiert, hört sich ja total doof an, ne? Aber irgendwie so mehrere kleinere Bilder versucht und sowas, aber wir haben irgendwie nie gesehen, okay, das ist jetzt die Platte, weil wir natürlich schon viele Songs, irgendwie die Songs waren da, und wir wussten halt, irgendwie passt das alles nicht. Und irgendwann weiß ich nur, dass Chris mir eine Mail geschrieben hat, ey, hier, neuer Vorschlag von Freya, und dann hatte sie dieses Drahtgeflecht in dem Kreis, also genau das Cover, und das habe ich zugeschickt bekommen, und habe ich gesagt, ey, that's it. Also es ist dann auch bei uns immer nur eine ganz super schnelle Entscheidung. Wir haben ja gesagt, ey, da sehen wir gerade alles, worum es die Platte geht. Also viele Ebenen, viel Struktur, viel Chaos, aber auch wieder mit nichts geschaffen, mit nur so einem Draht. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist irgendwie das Cover. Und dann überlegst du natürlich, wie wird der Rest der Platte. Und dann hatte Freya wiederum die Idee, hat gesagt, ey, gib mir mal alle Songs, so wie sie jetzt fertig sind. Also wir fangen nicht erst mit dem Artwork an, wenn die Platte eingespielt ist, sondern dann sind das halt Demos. Und dann hat sie wirklich zu jedem Song den eigens interpretiert. Und das war dann auch gar nicht so von uns, so mach mal so, mach mal so, mach mal so, sondern sie hat dann gesagt, ja, bei dem Song fühle ich das, fühle ich das. Dann gab es natürlich auch ein, zwei Vorschläge, aber letzten Endes war der erste Try immer schon so, dass wir gesagt haben, boah, ist irre, weil sie die Songs nochmal künstlerisch interpretiert hat. Und so eine Collaboration finden wir halt immer geil und haben uns da halt den Ball hin und her gespielt. Ey, großartige Künstlerin, hoffentlich hat sie Bock, noch weiter mit uns zusammenzuarbeiten, weil macht echt Laune.
Und was hinter diesem Titel nichts stecken kann, das merkt man dann erst wirklich, wenn man das Artwork sich anschaut und dann sieht, was sie aus dem gleichen Material für unterschiedliche Bilder gemacht hat. Das ist wirklich sehr schön geworden und ungewöhnlich. Also habe ich so jetzt noch nie gesehen. Hast du jetzt vorhin gesagt, also die Songs waren ja, die Platte war theoretisch eigentlich vor der Pandemie fertig. Habt ihr nicht in die Pandemie rein veröffentlicht aus ja, Businessgründen oder wirklich, weil ihr euch auch dachtet, wer will denn jetzt in so einer Situation von uns Musik hören? Das ist doch jetzt erstmal uninteressant.
Ich meine, irgendwie, ich glaube, so jeder war, als das Ganze dann da angefangen hat mit der Pandemie, da war man erstmal so ein bisschen schockgefrostet auch. Also man hatte irgendwie dann so ein bisschen das Gefühl, jetzt müssen wir erstmal irgendwie nach anderen Dingen so gucken und irgendwie ein bisschen gucken, was jetzt hier so passiert. Und es ist gerade nicht so richtig wichtig, dass man jetzt unbedingt seinen Plan verfolgt und hier unbedingt Musik rausbringt. Es war alles so ein bisschen, ja, bisschen andere Zeit. Wir hatten halt auch, es war halt auch vollkommen klar, dass wir halt keine Live-Konzerte spielen können, und auch die ganzen anderen Sachen, die man hätte machen können, irgendwie Autokino und diese ganzen Sachen, das sind einfach nicht wir. Also da haben wir keine zwei Sekunden überlegt, aber tut mir leid, aber das ist einfach überhaupt nicht unser Ding und das da kämen wir uns, glaube ich, sehr komisch vor, wenn wir sowas machen würden. Aber das Live-Spielen ist halt bei uns irgendwie so das zentrale Ding. Also deswegen haben wir das gemacht, deswegen haben wir uns vor 10 Jahren getroffen, um halt echt sehr laut aufzudrehen und irgendwie das alles rauszulassen und das konnten wir halt eben nicht. Und wir hatten einfach das Gefühl, das macht irgendwie jetzt gerade keinen Sinn, wenn wir diese Platte jetzt da rausschmeißen und sie aber nicht irgendwie mit den Leuten zusammen sozusagen rausbrüllen können. Und das war für uns so eine, wieder mal so eine Bauchentscheidung, dass wir gesagt haben, ey, lass uns einfach warten, bis wir das wieder richtig geil machen können, mit allen zusammen wieder Konzerte spielen dürfen, bis das auch wieder irgendwie okay ist, ne, bis irgendwie das keine gesundheitlichen Risiken mehr mit sich bringt und so weiter. Und das war dann die ganze Zeit klar. Ich meine, dann haben wir natürlich irgendwie, wird gesagt, länger warten müssen, in Anführungsstrichen, aber andererseits haben wir auch die Zeit für die Platte nutzen können, haben da gefeilt und gepinselt und getan und gemacht und sind da voll glücklich mit geworden.
Also ist da letzten Endes auch so gewesen, du hast ja gesagt, die Platte ist fertig gewesen. So war es ja dann nicht. Also sie war in Strukturen fertig, so dass wir gesagt hätten, okay, wenn wir jetzt schnell machen müssen, wären die Elemente da, um eine Platte fertigzustellen. Aber die Pandemie hat uns die Möglichkeit gegeben, alle Strukturen nochmal aufzubrechen. Also da ist dermaßen viel noch passiert mit unserem großartigen Mixing-Engineer Beira Habib, der mit uns die Platte gemacht hat, wo wir halt noch zusätzlich Sachen eingespielt haben, weiß nicht, in Autofahrten irgendwas in Autos, in Mikrofone gebrüllt haben. So, da ist noch so viel Quatsch passiert, aber weil man halt einfach die Zeit dafür hatte und als sie dann letzten Endes fertig war, ich glaube, da war auch bei unserem Label die Entscheidung, nö, wir können die jetzt auch bringen und alles gut und Zeit schreit ja auch nach einer Platte, die ihr da geschrieben habt, was ihr da so teilweise textlich abarbeitet, aber für uns war einfach nicht so der Moment, da haben wir gedacht, nee, eher mit Leuten zusammen dann irgendwann eine Platte feiern, wenn die Zeit dafür da ist. Gesundheit geht immer vor Musik. Das ist jedenfalls unsere Philosophie. Und ja, das hat der Platte, es hat allem letzten Endes gut getan. Auch wenn wir natürlich gerne eine Pandemie verhindert hätten, so ist es jetzt nicht. Aber Zeit ist manchmal, war für uns als Band gut in dem Moment.
Ihr habt mir jetzt zwei Wege gegeben. Ich nehme jetzt erstmal den von David ins Toolhouse-Studio und dann komme ich zu deinem, Chris, zu den Live-Konzerten. Was hat denn Beray so beigetragen zu der Platte? Also was würdest du sagen, macht ihn als Produzenten oder helfende Hand in diesem Prozess aus? Was braucht ihr, was jemand von außen noch mit einbringt?
Auf jeden Fall unseren Perfektionismus aushalten. Ich glaube, das ist unglaublich schwierig.
Sehr viel Geduld.
Sehr viel Geduld. Es ist so, normalerweise rechnet man ja so einen Studiotag mit 8 Stunden, bei uns sind es immer 16 und das muss wirklich jemand aushalten und permanent Bock haben. Also wir haben schon viele Leute in den Wahnsinn getrieben, dass man einen Gitarrenriff auf bitte jetzt 4 Verstärkern einspielt und nicht auf 2, weil es dann halt irgendwie diese 2% geileren Sound gibt. Und bei Beray war unglaublich, dass er das alles nicht nur mitgemacht hat, sondern uns noch getriggert hat, nochmal die extra Meile zu gehen. Und das ist wirklich eine heftige Sache irgendwie gewesen. Also für ihn war, er ist ja eigentlich als Engineer nur mit uns ins Toolhouse gegangen, um Spuren aufzunehmen. Und die Spuren sollten dann nachher ein Mixing Engineer oder eine Mixing Engineering gehen und dann, um das Ganze dann in Form zu gießen. Aber wir haben am Tag 2 oder 3 hat er gesagt, ey, boah, Leute, ich habe so Bock auf den Scheiß, den wir hier machen. Ey, ich habe auch Bock, das Ding zu mixen, wenn ihr Bock habt. Und für uns war das so, aha, okay, wir können mit einer Person alles, den kompletten Prozess begleiten. Und dementsprechend ist er natürlich auch in der Produktionszeit ausgerastet mit Sounds und was man noch so machen kann, weil er halt genau wusste, okay, im Mixing habe ich genau das, was ich brauche. Für uns absolut grandios. Aber das muss man, diese Band muss man aushalten. Das ist wirklich heavy, nicht weil wir böse und gemein und irgendwie sind, sondern weil wir so immer versuchen, das Letzte zu kitzeln. Und das muss jemand mitbringen und das hat er mitgebracht und so gut mitgebracht. Also no offense gegen andere Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Jede Person für jede Platte war immer super, aber da hat es einfach jemand mit einem absolut langen Atem gebraucht. Wir wussten nicht, dass das so ist und das war bei ihm so. Immer gute Stimmung, immer Bock auf alles, eine unglaubliche Passion für Musik und das hat uns als Band natürlich auch wieder nach vorne gebracht. Ne?
Das hört man aber der Platte auch extrem an. Also es hört man wirklich extrem. Je öfter man die Songs durchhört, umso mehr denkt man, wie viele Details kann man eigentlich in einen Song packen und wie krass sind die wirklich so auf den Punkt geschnitten, dass da nichts zu viel ist. Aber wir kommen noch zu den Songs. Jetzt würde ich aber gerne noch mal kurz diese Live-Sache aufnehmen, weil das ist auch eine Sache, die jeder mit Fjord verbindet. Und man kann ja Also wirklich sagen, bei Hardcore sind generell starke Emotionen. Jetzt spielt ihr ja kein rein Hardcore, aber die Reaktionen bei euch auf dem Konzert, die sind schon echt heftig. Und auch, man kann ja auch die Chartplatzierung, die ihr jetzt hattet, Platz Nummer 8, das ist ja auch eine Reaktion. Kriegt ihr generell oft Zuschriften, irgendwelche Kontaktaufnahmen von Fans oder beschränkt sich das auf die Konzerte?
Ich glaube, wir sind halt generell jetzt nicht so die, sag ich mal, Internet, Social Media affinen Menschen. Also wir sind da, glaube ich, so ziemlich gar nicht präsent, bis auf halt als Band. Und das ist einfach nicht so unser Ding. Deswegen ist das halt so ein Ding, was sich alles auf die Konzerte und davor und danach konzentriert. Und was dann halt auch immer unglaublich schön ist. Also, ne, wir haben jetzt diese Konzerte im August gespielt und auch jetzt am Release-Tag auch noch eins in Hamburg. Und das ist immer total, also das ist immer, da merkt man halt immer wieder, selbst wenn man so ganz lange irgendwie nicht mehr sozusagen auf der Straße war, nach so einer Pandemie zum Beispiel, dann merkt man halt, wie sehr einen das auch überwältigt, wie das ist, so mit den Leuten zu connecten, und irgendwie kommen danach noch ganz viele vorbei und sagen so ein nettes Wort. Also das ist schon echt krass und macht einem nochmal bewusst, ja, man wird dann einfach super demütig und dankbar, dass die ganzen Leute kommen und dass sie einen supporten, halt auch mit so einer Sache, wie dass du dann auf einmal da in den Charts präsent bist, was halt echt irgendwie total absurd ist mit so einer Musik, die wir machen. Es macht einen schon sehr demütig und es pusht einen unglaublich auch, das Ganze auch immer weiterzumachen, und wir ducken uns und machen weiter und erfreuen uns an diesen ganzen Sachen auf jeden Fall.
War das für euch immer unausgesprochen klar, dass ihr niemals mit diesen, ich nenne es jetzt mal Slogans, das klingt total böse, aber was ich meine, sind diese total extrem herzzerreißenden, wahren, bösen, bitteren Sätze, die ihr da raushaut, dass ihr die nicht auf Merchandise knallt?
Haben wir das noch nie gemacht?
So EMP-mäßig, meinst du?
Ja, ihr habt es noch nie so offensichtlich gemacht. Nee.
Haben wir es nicht mal bei einem Shirt gemacht? War das nicht bei diesem, was die Jules gemacht hat? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es kann sogar sein, dass wir das schon mal gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, was das, ob das so war, Chris, bei dem mit dem,
Hier,
was der Malek tätowiert
in
hat.
letzter Konsequenz ist das doch alles nichts.
Das
Das war doch
hatten wir
irgendwie.
das, nee, das hatten wir nicht am Shirt.
Ne? Okay.
Ist ja auch drauf geballert. Warum? Vielleicht keine Zeilen aus dem Zusammenhang reißen? Vielleicht sowas. Und ich glaube auch, auf einem Shirt wieder einer Künstlerin oder einem Künstler, die so eine Fläche zu bieten, sich da nochmal zu verwirklichen, ohne so, dass so Phrasen da nochmal abgedroschen werden. Ansonsten, pff, ich glaube, wieder in letzter Konsequenz haben wir das dann beim Merch nicht gefühlt, und darum gibt's das nicht.
Wolltest du noch was
Ja.
sagen, Chris?
Ich glaube, letzten Endes ist das auch wieder ein Bauchgefühl, dass du denkst so, ich meine, wir wissen ja auch selber nicht, blöd gesagt, welche Zeilen jetzt irgendwie den Leuten da am besten gefallen. Deswegen wäre es auch so ein bisschen komisch. Aber ne, vielleicht auch irgendwie nicht wieder sowas vorgeben, sodass halt irgendwie diese Zeile jetzt, das ist so sozusagen, die haben wir jetzt gedruckt, das ist jetzt die wichtige Zeile, die musst du dir jetzt bitte merken, weil wir auch immer sehr gerne so Interpretationsspielraum lassen, und das ist dann auch so ein Ding, nee, dann lieber lassen. Lieber
Ich habe
lassen.
es gefunden. Ich habe es gefunden.
Und?
Es ist leider ausverkauft. Wir hatten
Ah.
draufgeschrieben auf ein Shirt, du hier, dann steh auf und sprich. Eine Zeile aus
Ah.
Couleur. Die haben wir
Stimmt.
tatsächlich mal auf dem Shirt gemacht. So vorne ganz klein und hinten war dann das Artwork. Warum wir das gemacht haben, kann ich dir nicht sagen. Zeile ist wichtig. Und dann haben wir das mal so gemacht. Ja.
Ihr habt jetzt eben angesprochen, diesen einen Tag, vier Platten an einem Tag. Das stelle ich mir, abgesehen von der emotionalen Anstrengung, stelle ich mir es auch extrem körperlich anstrengend vor. Wie war denn dieser Tag für euch? Und vor allen Dingen, wie war die Vorbereitung, diese krasse Konfrontation mit der Vergangenheit? Weil ihr konntet ja nicht sagen, nee, den Song spielen wir jetzt nicht. Ihr musstet ja alle Songs lernen.
Ja, das war schon irgendwie so auf allen Ebenen ein Marathon. Also wir haben auch wirklich wie für einen Marathon dafür trainiert sozusagen. Also vor allem, wenn man an die Stimmen denkt und an die, ja, so generell an die Power, dass man irgendwie jetzt, wie viel waren es, 42 Songs oder so hintereinander spielt. Also das war schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich crazy und glaube ich, so auch so wirklich eine der intensivsten Erfahrungen, die wir so auch als Band gemacht haben. Die ganzen Monate, die wir davor dafür geprobt haben. Aber es war auch gleichzeitig, wie du schon sagst, unfassbar, ja, intensiv, weil ganz viele Songs, die wir da gespielt haben, haben wir auch, oder nicht ganz viele, aber einige haben wir noch nie live gespielt auch. Die haben es irgendwie noch nie auf eine Setlist geschafft. Und da muss man dann tatsächlich erstmal wieder so gucken, hey, wie gehen denn überhaupt die Akkorde, wenn das jetzt irgendwie 10 Jahre her ist oder von der D'Accord oder so. Und dann haben wir die halt gespielt und haben bei ganz, ganz, ganz vielen Stellen, ganz vielen Songs halt nochmal so gesagt, ey, pass auf, ich habe hier irgendwie noch eine neue Idee. Und das war dann auf einmal, wurde dann aus den Proben, wurde dann im Prinzip so ein bisschen so ein kreativer Songwriting-Prozess, wo wir halt einfach freien Lauf gelassen haben, gesagt haben, hey, wir brechen jetzt hier den Song mal auf, hier Belvedere, pass auf, ich habe eine Idee, sollen wir den zweiten Vers nicht aufbrechen, das macht ja mega viel Laune und so. Und das hat die ganze Sache dann für uns so unglaublich unglaublich spannend wieder gemacht, dass wir halt überhaupt nicht einfach nur so runterspielen, so dass wir dann so bei jedem Set irgendwie so die kleine, sag ich mal, Challenge hatten, so dass wir das jetzt von vorne bis hinten total schön zusammenbauen, nicht einfach Track 1 bis 10, sondern so, wie wir das halt immer am liebsten machen, mit so ein paar Interludes, ein paar Übergänge, hier mal den Bass ein bisschen rückkoppeln lassen. All diese ganzen Sachen, die halt Bock machen, wenn man zu dritt im Programm steht. Mal Sachen verlängern oder so. Und ja, das war halt ein richtig langer, richtig intensiver Prozess. Und ja, die Stimmen haben letztendlich gehalten. Das war irgendwie zuerst unsere größte Sorge. War dann aber am Ende tatsächlich gar nicht so das Schlimmste, sondern irgendwie insgesamt, ich glaube, sich jeden Griff zu merken auf jedem Instrument, das war, glaube ich, dann am Ende so ein bisschen die Herausforderung, weil wir doch ja dann doch mit unseren zwei Händen sozusagen auch begrenzt sind in der Anzahl der Griffe, die wir im Akkord, die wir kennen oder machen. Dann gibt's auch schon mal denselben Akkord zweimal beim Song oder bei zwei Songs und dann muss man schon irgendwann überlegen, Mist, war das jetzt der auf der Chor und dies und das, also war schon auf jeden Fall krass, eine heftige
Empfehlung,
Zeit.
Empfehlung an alle Bands, lasst es nicht machen, nicht wiederholen, nicht nachmachen zu Hause, fünfmal die Woche proben, jeweils 6 Stunden Marathon, da muss man sich dann auch sehr, sehr gut kennen, damit nicht andere Leute einfach mal den Proberaum verlassen, weil der kleinste Spruch jemand anderem auf die Zwiebel geht, also es ist wirklich so, also kein Friede vor der Eierkuchen, das ist schon hart, also sich so lange so oft zu sehen und immer dieselben Kamelle zu spielen, das macht riesig Laune, wie Chris sagt, wenn man in den kreativen Prozess geht, aber die letzten 2 Monate waren nur noch Bootcamp, haben wir das immer genannt. Stimme, 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 Arme, Arme, Arme und ja. geile Sache. Wir haben genau das gebraucht, aber man muss sich gut und lange kennen.
Okay, jetzt haben wir, weil das konnte man ja jetzt im Podcast nicht sehen, aber während Chris das jetzt so ganz launig erzählt hat, so hat nämlich sich David schon noch mal so ein bisschen in die Haare nachträglich gerauft und sich wahrscheinlich genau an diese Zeit erinnert. Wir gehen jetzt in die Songs rein. Wir fangen mal an mit dem Song Salz. Ein Song über das Leise sein, so würde ich es beschreiben, über das Ausruhen auf der Aktion anderer. Und Salz ist irgendwie so ein super Beschreibung dafür gewesen, weil irgendwie so ein Salzkorn fällt im Streuer erstmal nicht auf, aber Salz in der Wunde tut weh. Was denkt ihr, warum ist es so, dass Leute sich wahrscheinlich eher schneller für was Schlechtes zusammentun als für was Gutes?
Boah, sehr gute Frage. Es wäre schön, wenn man das so einfach beantworten könnte, aber ich glaube, es ist halt immer so der Kern irgendwie bei vielen Sachen, warum sich Dinge nicht bewegen. Ist halt, dass es zu leicht ist, auch einfach irgendwie nichts zu machen oder dass es zu leicht ist, in irgendeiner Form bequem zu sein und eben nicht so, blöd gesagt, das Salzkorn zu sein, weil es halt auch irgendwie von allen Seiten auch ein bisschen anders propagiert wird und beziehungsweise so ein bisschen anders beigebracht wird, dass es halt schon irgendwie besser ist, wenn man so hier besser reinpasst und dies vielleicht mal so macht und mal ein bisschen daran vorbeischlängelt und wenn du das alles gut machst, dann kannst du auch ganz viel haben am Ende und dann ist das auch bestimmt super. Und das ist halt so ein Ding, was, glaube ich, so irgendwie in uns allen drinsteckt und auch so relativ schwer abzutrainieren ist in irgendeiner Form.
Also es ist ja bestimmt kein Zufall, dass die ersten Zeilen alle mit ich anfangen und auch irgendwie so auf Egoismus abzielen. Wo habt ihr denn gelernt in eurem Leben, dass es auf Gemeinschaft ankommt? Also wart ihr irgendwie im Kegelverein, Fußballverein oder kam das wirklich durch Musik machen mit anderen?
Also ich glaube, wir haben ziemlich viel an Gemeinschaft erfahren oder Sachen, die uns, wo wir gemerkt haben, dass es hier darauf ankommt, dass Leute sich gegenseitig unterstützen, ist halt wirklich in diesem Bandkontext einfach. Weil, ne, wie gesagt, wir haben angefangen und das war halt so, wenn du anfängst als Band, dann will natürlich erstmal, also wie willst du irgendwie irgendwo spielen? Das passiert eigentlich nur dadurch, dass wir haben ja irgendwie unsere allererste Tour, die wir gemacht haben, irgendwie so 8 Konzerte oder so, die sind halt nur entstanden, dass wir dann auf einmal in Berlin, Hamburg und so spielen konnten, weil halt Leute Bock hatten, uns einfach mal da hinzuholen und zu sagen, so pass auf Leute, hier, ihr kriegt irgendwie ein Zwanni für einen Sprit oder dies, das, jenes und kriegt auch hier einen Pennplatz, ihr könnt bei mir übernachten und so, weil ich halt Bock habe auf diese Mucke und nicht, weil das irgendwie, weil ich da jetzt sozusagen einen finanziellen Gewinn drin sehe, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eine reine Leidenschaftssache. Und das haben wir am Anfang dieser oder auch bis heute noch so oft und so reich erfahren, dass so viele Menschen einfach nur durch Leidenschaft sozusagen uns die Möglichkeit geboten haben, unseren Krach überall zu zeigen. Also ich weiß nicht, wo wir überall waren, bis nach Schweden und bis nach Tschechien sozusagen durch die Gegend gefahren und ohne dass jetzt die Leute sich dadurch großen Brötchen kaufen könnten. Und das ist so eine Erfahrung, die ist auch total wichtig und die steckt auch in uns allen total tief drin und gibt einem so ein ganz anderes Gefühl jetzt. Und das ist so ein echt tolles irgendwie so Gemeinschaftsding. Ja.
Und gerade dadurch, dass ihr zu dritt seid, also wenn bei euch jetzt einer nicht im Dreiklang ist, dann fällt es ja natürlich auch total auf. Also wahrscheinlich kann man in der Band oder beim Musikmachen extrem gut lernen, dass es auf die Gemeinschaft ankommt, oder?
Ja, je weniger Bandmitglieder, desto mehr muss man sich, glaube ich, auch mit dem jeweiligen Bandmitglied befassen.
Ja, und es gibt halt so auch so beim Songwriting haben wir relativ früh aus unseren vorherigen Bands auch gelernt, so das muss man muss sein eigenes Ego insbesondere beim Songwriting relativ gut in den Griff kriegen, weil du musst dir mal vorstellen, du machst irgendwie einen Riff zu Hause auf der Gitarre, spielst das irgendwie 2 Stunden, findest es mega geil, feierst es komplett ab, dann gehst du in den Proberaum, zeigst das irgendwie anderen Leuten und die sagen so, ey, go fuck yourself, also so ist scheiße, ne, ist nicht geil, löst in mir nichts aus. Das ist für uns alle, glaube ich, ganz in ganz jungen Bandjahren nicht bei der Band ein Problem gewesen, wo man dann sagt, boah, ey, jetzt hör doch noch, also die erste Reaktion eines Menschen ist es ja, jetzt hör doch mal richtig hin so oder gib dir das doch mal, was ich hier gemacht habe und so und das ist voll gut und überleg doch mal den Text. Also man versucht, ich glaube, der Mensch geht dann relativ schnell dahin, etwas verkaufen zu wollen. Aber nicht damit das Riff dann da ist, sondern damit man vielleicht auch dann seine eigene Stellung gewahrt hat. Und in dem Bandkontext muss man dann so eine gewisse Sozialisation durchlaufen und dann so kommt man dann zum Punkt und den hatten wir bei Fjord, das ist das Schöne, alle in unseren alten Bands durchlaufen. Wenn ein Riff scheiße ist, ist das Riff scheiße. Ich diskutiere nicht mit jemandem, selbst wenn ich sage, das ist das beste Riff der Welt und Leute sagen, ich fühle das nicht, dann kommt das weg, dann ist es im Mülleimer. Also es wird auch nicht mehr aufgewärmt, weil es nicht das Kollektiv erreicht und für jeden ist das dann auch okay und ich glaube auch für unseren Schlagzeuger Frank ist es dann immer wieder auch heavy, wenn wir dann gewisse Riffstrukturen, die vielleicht auch mal zu Hause entstehen, so, nee, mach mal so, mach mal so, mach mal so und dann ist, oh, ich kann das manchmal nicht und wie geht's und wo, was für, also das ist ja schon schwer, dass dann, aber wir sind sehr schnell in der Band dahin gegangen, wenn es alle gut finden, ja, ansonsten ist es halt weg und das erleichtert unglaublich, aber diesen Prozess haben wir alle in der Band und in anderen Bereichen schon durchlaufen, halt einfach vernünftig sozialisiert worden zu sein. Über A, die Szenen der Außenwirkung, da auch ältere Bands, also ich nenne es mal ältere Bands, so war das bei uns in Aachen, helfen halt jungen Bands, die kommen und sagen, ey, wollt ihr nicht bei uns mal als Vorgruppe spielen oder sowas. Das war dann diese äußere Sozialisation, man schafft was zusammen im ganzen Kontext oder man wird weiterhin gebuckt, obwohl man halt eine kleine Band ist. Und das andere, so interne Sozialisation, ey, dein Ego hat halt mal hier überhaupt gar keinen Platz. Und das ist dann irgendwie dann eine schöne Symbiose.
Jetzt würde mich mal interessieren, ihr schreibt ja beide Songs. Jetzt kommt es ja irgendwann der Moment, wo einer von euch beiden, den anderen beiden, die Songtexte, egal ob die jetzt fertig sind oder nicht, vorstellt. Jetzt gibt's ja diese eine Reaktion, oh cool, also löst was in mir aus. Aber jetzt lösen ja wahrscheinlich die Songtexte bei euch genau das Gleiche hoffentlich aus, was sie bei mir auslösen. Und das ist ja nicht unbedingt Freude. Also gibt's da nicht auch Momente, wo man denkt so, uff, das denkt er, das fühlst du, krass. Also ich stelle mir das auch an manchen Stellen nicht deprimierend, aber bedrückend vor und gar nicht so spaßig.
Ich glaube, wir sind halt Gott sei Dank in dem, was wir so kreativ möchten, sind wir ja total ähnlich gepolt. So, das heißt also, wenn einer eine, sag ich mal, eine Zeile bringt, die halt in sehr düsterer Art und Weise irgendwas, sag ich mal, sehr gekonnt auf den Punkt bringt, dann applaudieren wir halt ganz laut und denken nicht irgendwie, wo ist das übel, ist das düster so, sondern das ist ja eigentlich irgendwie das, was wo wir im Kern kreativ sein möchten. Was anderes können wir irgendwie gar nicht. Das ist unser Motor. Irgendwie diese, ja, ich glaube, wir könnten nichts abgewinnen, von der Musik, die einen nur nach oben pusht. Ich glaube, es muss immer so im Kern eigentlich etwas sein, etwas kritisch zu hinterfragen, sonst gibt uns das nichts. Und deswegen ist das so, sind wir da total auf gleicher Linie. Und ja, aber trotzdem ist das dann natürlich so, wenn man das dann am besten direkt auch vorsingt, so machen wir das dann meistens, dass man das wirklich dann einfach mal am Mikro einfach mal vorstellt, dann kann das schon sein, dass das auch, dass so Zeilen, wo man schon viele Stunden reingesteckt hat, dann auch doch nicht so gut sind, wie David eben gesagt hat, wenn die Zeile scheiße ist, dann ist die Zeile scheiße. Also das kann alles passieren, aber das ist so der Prozess, wo, glaube ich, dann am Ende mit dieser, ich nenne es jetzt mal Filterung von uns dreien, irgendwie dann am Ende was rauskommt, wo wir alle sehr lange mit happy sind.
Also oft fällt der Spruch bei Lyrics, fühle ich nicht. Also das ist so, wenn wir das vorab recorden, irgendwie, wenn wir Demos machen und sowas, und dann gibt's so diese Sachen, fühle ich nicht, und das würde mir jetzt gar nicht mit dem Vorhang Scheiße dann betiteln, sondern würden einfach sagen, so, ey, ich steig gerade nicht hinter, was meinst du? Dann kann man sie einen Erklärprozess geben, aber dann ist es vielleicht auch schon wieder zu viel, wenn man in den Erklärprozess gehen muss, weil dann ist es vielleicht zu tief und dann kommt man nicht dahin. Und dann erarbeitet man so oftmals an der Meinung, also was die Zeile ausdrücken soll, und sucht dann auch gemeinsam irgendwie, ey, ist das nicht ein besserer Weg, von dem du angreifst? Es sind ja immer so Perspektiven in Songs und Sichtweisen. Und dann erarbeiten wir uns das, aber es gibt auch genau das andere Extrem. Das war bei mir beim Song Nichts, als Chris einfach, also beim ersten Mal wird das auch einfach mal so eingebrüllt, dass man einfach, der andere hört sich das einfach mal an und was passiert mit einem, und wo er dann die Zeile, wenn wir nicht dies sind und wenn wir nicht das sind, und wenn wir, kam ja am Ende die Zeile, wenn wir nicht wahr sind, dann tu so, als ob. Und ich weiß noch, dass ich genau in dem Moment bei uns im Proberaum, als wir es eingesungen, auf den Tisch geschlagen haben, gesagt habe, so, wir haben die Platte. Also das hat mich so mitgenommen, wenn wir nicht wahr sind, dann tu so, als ob. Das war für mich abseits des Songs eine komplette Zusammenfassung der Gesellschaft. Und dann haben wir gesagt, war bei mir so der Trigger, ey, das holt mich so tief ab, so, that's it. Und dann wird es ein euphorischer Moment, obwohl es ein unglaublich negativer Moment ist, aber man weiß einfach, dass man die Reduktion in dem Moment geschafft hat. Text ist immer eine Reduktion, man hat super, super viel zu sagen, aber man hat sehr, sehr wenig Zeilen. Und wenn man es dann schafft, mit einer sehr einfachen Message, die wirklich jeder versteht, so ein Kometenloch auszuhöhlen an Bedeutung und an Gedanken, die einem zu einer gewissen Zeile in den Kopf wollen, ich glaube, dann sind wir zufrieden. Und das war bei mir dieser Zeile, die Platte ist da. Also das ist der Kosmos, in dem die Platte stattfindet.
Es ist jetzt sehr schön, dass du darüber gesprochen hast, dass es auch Dinge gibt, die man vielleicht auf Anhieb nicht versteht. Dass es eure Stärke ist, dass ihr Sachen prägnant auf den Punkt bringen könnt, sodass ihr wirklich richtig, richtig nachhaltig in die Fresse donnern und auch ins Herz. Aber es gibt einen Song, Feivel, abgeleitet von Feivel, der Mauswanderer. Den habe ich geliebt als Kind. Und da gibt's einen Ausspruch, da dachte ich erst, das wäre irgendwie so eine Star-Wars-Referenz. Und zwar singst du da Chris Auhur. Und das ist wohl ein Aachener Spezialausdruck. Das könntet ihr hier gerne mal erklären, was das denn bedeutet. Weil ich glaube, außerhalb von Aachen kennt es niemand.
Ach ja, ja, das ist so tief in uns drin. Also das ist in der Tat, ist das so ein Öcher-Ausspruch. Also im Prinzip ist das so ein Füllwort, was irgendwie für alles steht. Von wegen so, hey, Auhur, was geht? Oder hey, hier, Auhur, was ist los? Und so. Also im Prinzip ist das so ein Wort, was irgendwie alles und nichts bedeutet im Öcher-Slang, sage ich jetzt mal. Und ja, es gibt halt so Sachen, wo man halt einfach manchmal ein bisschen, wo man was schreibt, wo man dann feststellt, man würde jetzt eigentlich, wenn man mit jemandem sprechen würde, würde man eigentlich jetzt so Wörter sagen, die man so im Sprech hat von seinem Ort sozusagen. Und normalerweise würde man sowas ja einfach rausnehmen, von wegen versteht keiner so. Aber irgendwie bei dem Song haben wir gesagt, hey, das ist irgendwie, wir können das jetzt hier nicht, ich nenne es jetzt mal, zensieren. So reden wir die ganze Zeit irgendwie, das ist halt so das Ding in Aachen. Und deswegen haben wir das halt drin gelassen und finden das halt irgendwie auch ein bisschen witzig.
Nicht zu verwechseln übrigens, ich sage mal, das ist aus Aachener Well. Bringt. Es ist übrigens nicht zu verwechseln, so irgendwie, dass der Bezug auf Hure oder sowas geht. 0%. Es ist abgestammt, irgendwie abgeleitet aus der Nähe von zu den Niederlanden von Aachen, und da heißt also to hure, also eine Sache von mieten oder anwerben bedeutet halt, dass damals, also so sagte die Historie irgendwie, ich habe es mir mal versucht dann zu erläutern, wo es herkommt, dass das so Lehensknechte oder sowas waren, die von Meistern irgendwie angemuten wurde, und das war halt die Ahur, die dumm gesagt im Lager irgendwas dann holen musste oder sowas, und dadurch ist so dieses Ding gekommen, ey, so wie so Kollege oder sowas, Ahur, so Mammal oder so, so kam dann diese Redewendung da. Nicht zu verwechseln mit Au Banan, was auch noch so ein Aachener Ding ist, wo das dann herkommt, kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube, wenn man irgendwo anders auf dem Planeten ist und man merkt, ey, irgendwie, da ist so jemand, der kommt aus der Ecke und lässt das fallen, da weiß halt einfach jeder, wo man herkommt. Das ist so ein, so, ich weiß nicht, was in Berlin jetzt irgendwie der Punkt ist, aber bei uns war es das halt, und das fällt so oft, und ich fand sehr, sehr, ich musste sehr lachen, als Chris das in dem Text verwendet hat. Ich habe gesagt, ey, lass mal drin, ist gut.
Gerade jetzt dieser Song Feivel, der beinhaltet auch aus meiner Sicht ein total wichtiges Element eurer Musik. Kannst du was für dich behalten? Und das ist zum Beispiel sowas, dieses Detail, dass dann hinten dieses Ja kommt. Das finde ich ist so essentiell für den Song, weil wir es vorhin über dieses Pedantische und Perfektionistische hatten. Kannst du was für dich behalten? Ich glaube, da, wo wir hingehen, wird alles besser sein. Also ein bisschen Hoffnung muss schon immer mit dabei sein, oder? Aber jetzt mal ernsthaft, seht ihr Potenzial konkret für gute Dinge, wo ihr jetzt wirklich sagen könntet, das könnten wir schaffen, oder das ist doch gar nicht so unrealistisch?
Also ich muss sagen, es gibt in der Platte hat das nicht so viel Platz bekommen, muss man sagen. Diese ganze Platte hat schon einen ziemlich düsteren Tenor, aber ich glaube, wenn du irgendwie positive Sachen oder wenn du was Positives für einen mitnehmen willst, dann sind das, glaube ich, eher so die kleinen Dinge, oder das steckt eher so im Kleinen drin. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich in dem Song Feivel beschreibe. Das ist ja so ein bisschen so ein Abriss darüber, dass es halt echt verdammt viele Sachen gibt, die bedrückend sind, aber auch irgendwie total viele geile Sachen so. Und damit, ne, ich habe da irgendwie so versucht, es ist halt wieder so ein bisschen bildhaft beschrieben, aber letzten Endes habe ich irgendwie meine Band hier, ich habe diese Jungs, ich habe die Leute, die da mit mir, blöd gesagt im Bandkontext, meine Kumpels und Kumpelinen, mit denen ich auch mal irgendwann an der Theke sitzen kann, und wir können über alles Mögliche schnacken, und das ist eine wunderbare Zeit. Das ist übrigens noch eine Aachener Referenz hier, der Els. Das ist ein Eifeler Schnaps. Das war auch so eine Sache, die wir eingebaut haben. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand versteht, der nicht aus Aachen kommt. Aber ja, es ist so ein bisschen so, es gibt eigentlich so viele Dinge, die man im Kleinen, wenn man sich nicht von den großen, schlimmen Dingen, blöd gesagt, ablenken lässt, die man finden kann, wo man sich ein bisschen dran festhalten kann. Aber es ist ständig so eine Balance, das irgendwie so gegeneinander aufzuwiegen und immer so ein bisschen dran zu arbeiten, dass es nicht in eine Richtung runterkippt. Also.
Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen auf dem Holzweg bin, aber vielleicht können wir jetzt hier noch was enthüllen. Ihr habt auch ein Instrumental drauf, und zwar ist der Song Wasser. Der hat mich total erinnert an den Song Willkommen in Deutschland von Die Toten Hosen. Das ist jetzt ein Zufall? Oder wolltet ihr jetzt damit irgendwie so eine Brücke schlagen?
Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich diesen Song, glaube ich, nicht kenne.
Ich auch nicht, tut mir leid.
Echt?
Ja, tatsächlich nicht.
Tut mir leid. Das ist so krass, der geht wirklich so. Und die singen, es ist auch mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht.
Und ach, genau, krass, okay. Genau das haben wir alles gemeint.
hörst dir mal an. Ja. Dann gehen wir doch mal zu dem ungewöhnlichsten Song. Und das ist wirklich ein Song, Luck. Das ist ein Song, den muss man, glaube ich, wirklich 20 Mal am Stück hören, um irgendwie so grob zu umfassen, worum geht's da überhaupt? Ihr habt es in der Platte erklärt mit Veredelung über Notwendige hinaus zu Ungunsten von Dritten. Am 3.11.1956, da lief der erste Werbespot im Fernsehen für Waschmittel, für Persil. Und David,
geil, hast du gut rausgefunden. Ja,
ja, und David beschreibt damit quasi den Anfang des Kapitalismus, der immer mehr Raum einnimmt, immer mehr Lebensraum einschränkt, Lebewesen einschränkt, falsche Begehrlichkeiten erschafft. Warum war es dir ein Bedürfnis, jetzt darüber zu singen? Weil, wie du ja schon selbst auf den Punkt bringst, wir haben es ja vielleicht bald geschafft.
Genau, uns sind alle gegenseitig angezündet. Was war der Trigger? Also der Trigger war eigentlich die komplette Werbeindustrie, wie du schon gesagt hast, der erste, wie ist das bei, ich fange noch was früher an, beim Songwriting hat man ja irgendwie irgendwann immer einen Trigger über irgendein Themenfeld oder irgendeine Sache, die einen so dermaßen beeindruckt und mitnimmt, dass es einen nicht mehr loslässt. Und vielleicht habe ich es zu spät gesehen oder genau, wir sehen es gar nicht mehr. Wir Menschen, wenn wir durch eine Stadt gehen und man soll einfach mal aus dem Haus gehen, vielleicht irgendwo anders hin, 10 Minuten Walk in der Stadt, in der Mittel- oder Großstadt und einfach mal wirklich sich notieren, mit wie vielen Werbeeindrücken man konfrontiert wird. Damit meine ich Sticker, damit meine ich Leuchtreklamen, Plakatierungen, irgendwas, was auf Bussen steht, alles. Und es ist so normal für uns als Menschen geworden, das halt irgendwie alles zu sehen und uns von unserem Gehirn zu verlangen, das auch alles zu verarbeiten. Beziehungsweise das Gehirn geht natürlich dann irgendwann darüber, die Sachen gar nicht mehr zu sehen, darüber hinwegzugehen, also Werbung überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Und was es für die Werbeindustrie immer wichtiger macht, immer krasser, lauter und heftiger auf irgendwelche Sachen zu reagieren, damit es überhaupt noch bei uns in den Kopf reinkommt. Also ich glaube, wir sind allumfassend umgeben von Werbung, ganz besonders, man guckt sich auch manchmal eine Doku auf YouTube an und was man dann auch beobachten kann, so man guckt diese Doku an, man ist so im Film der Doku und auf einmal kommt der Spot, aber der ist, glaube ich, gefühlt 10 Dezibel lauter als die Doku, also es piekt dann wirklich nach vorne, um wirklich zu sagen, boah, es reicht jetzt nicht, sich einen mit Werbung zu konfrontieren, sondern man wird auch nochmal so fest, weil Kopfhörer an ist so versunken in, keine Ahnung, in der Doku, die man guckt und auf einmal so bam und man triggert so unglaublich uns als Menschen mit dem, schaut hin, guckt her und konsumiert anstelle dessen, was wollt ihr denn wirklich und wo schlägt denn euer Herz nach? Und was du super schön gerade gesagt hast, der Song ist so aufgebaut und auch strukturell so aufgebaut, dass er auch innerhalb des Sounds und das, was passiert, eine komplette Überladung ist, weil wir irgendwie diese Überladung der Werbeindustrie, die natürlich den Kapitalismus fördert und fördert, gegen in versuchen, in so einen Song zu verpacken. Dann gehen irgendwie, kommen nur Gitarren, dann geht's Schlagzeug unter, dann brüllt einer, dann kommen, also es werden super viele Geschichten erzählt, so dass wir auch irgendwann gedacht haben, boah, das ist zu voll, aber auf der anderen Seite genauso ist es halt auch real. Und haben dann diesen Song erstmal so musikalisch und aufgebaut, also es am Anfang standen so Elemente und als dann der Text und die Idee dazu kam, haben wir es halt immer und immer weiter verfeinert, um wirklich diesen Overflow hinzukriegen und aber in der Mitte des Songs auch eine absolute Stille zu generieren, um dann die Message des Songs irgendwie sehr nach vorne zu bringen. 4/3 reicht für mich. Das ist jetzt in Ordnung. Also ich habe alles und noch 27 mehr und den Rest, den ich noch über habe, der nicht da ist, den gebe ich dir, weil ich möchte auch für die Gesellschaft, die Gemeinschaft was da sein. Also wir werden kaputt geworben, wir werden kaputt dazu animiert, immer mehr Geld auszugeben für immer mehr unwichtige Dinge und nur die Starken, das ist das, also das Starke hört sich jetzt gar nicht, also nur die willensstarken Leute kommen überhaupt dagegen an, weil diese ganze Industrie dermaßen psychologisch analysiert und fortgeführt wird. Also jeder Supermarkt ist nach einem psychologischen Konzept aufgebaut. Was steht wo? Wo kaufe ich was? Wo sind die Sachen? Also das ist weit weg von dem ist, was brauchen wir überhaupt noch, sondern her zu haben, 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 um was zu sein. Und das war sehr schön, dass wir irgendwann mit dem Song, mit all seinen Elementen so einen Bogen schlagen konnten. Und wenn Leute diesen ersten Persil-Werbespot mitkriegen, wo man einfach sagt, okay, da ging's los, Werbung gab's schon vorher, aber da ging's in den Medien los und das war nochmal so eine neue Ebene, so von Plakatierung weg zum schaut es euch an, wir stressen euch jetzt, wenn ihr einen Film guckt, auch noch mit dem Kaufzwang und darauf basiert momentan das komplette Fernsehen und das ist vollkommen irre. Also es ist vollkommen irre, dass das so ist und man nimmt so wahr und für uns war einfach wichtig zu sagen, ey, ihr wisst, es passiert, ihr nehmt es wahr, aber denkt mal drüber nach. Das ist dann immer so der Punkt. Und viele haben uns nachher auch gesagt, ey, ist ja wirklich crazy. Also ja, aber es ist normal geworden, ja.
Dieses Mädchen, das da singt, ist also quasi so, steht sinnbildlich für dieses schon so frühe Einprügeln dieser, ja, dieser Glaubenssätze, kann man schon fast sagen. Du musst das haben, du musst dies haben. Jetzt weiß ich nicht genau, wie alt ist dieses Mädchen? Habt ihr diesem Mädchen irgendwie was erklärt? Wusstest du das, also jetzt nicht detailliert, aber in welchem Zusammenhang diese Zeilen stehen?
Ja, also es ist meine Nichte gewesen und meine Nichte weiß ziemlich genau, wie ihr Onkel tickt und was er so, was er dabei hat. Ich glaube aber, mit sich einer sehr jungen Person über die Auswirkungen des Kapitalismus und der Konsumgesellschaft zu unterhalten, wäre relativ schwierig. Im Grundsatz habe ich natürlich mit ihr darüber gesprochen, dass es darum geht, sehr viel zu haben und dadurch, dann muss man es natürlich verbildlichen. Es gibt nur eine, ich glaube, so ist es, es gibt einen gewissen Kuchen mit relativ vielen Stücken und wenn die weg sind, kann man nichts mehr abgeben und es geht in dem Song halt darum, dass manche Leute sich den ganzen Kuchen nehmen wollen und für andere Leute bleibt nichts mehr als da, wobei ihr dann halt direkt kommt, ja, das ist ja unfair, das soll ja so nicht sein, sondern das ist ja dann wieder direkt der Trigger, der dann irgendwie kommt. Aber das Sinnbild war so ein bisschen, dass wir schon gesellschaftlich, wir können uns jetzt auch relativ lange über das Schulsystem in unserem Land unterhalten und weitere Sachen, aber wir werden halt darauf getriggert, erfolgreich zu sein, leistungsstark zu sein und das funktioniert halt immer nur über eine Ausbeutung von einem anderen Teil. Alles andere bedarf sehr, sehr viel gesellschaftlicher Gesamtprägung. Wie gesagt, bis ins letzte Detail werde ich mit ihr vielleicht so in 10 Jahren darüber sprechen können, wenn sie da irgendwie dann angekommen ist. Aber dieser Grundsatz, worum es geht, haben wir thematisiert und besprochen. Und wie gesagt, hat direkt diese Reaktion ausgelöst. Das ist doch unfair. Und ja, aber ich glaube nicht, dass das ist doch unfair. Das verschwimmt, je älter man wird. Irgendwann geht's irgendwo hin und uns als Band ist es halt einfach immer nur wichtig, wir arbeiten sehr gerne in diesem Spiegelprinzip. Hier ist der Spiegel, so guck mal rein, ist das so für dich? Wir wollen nie mahnend sein, nie den Finger nach oben nehmen, aber wenn jemand an dem Song wie du gecheckt hat, ey, es geht irgendwie in Werbeindustrie und fühle ich mich wohl damit oder nicht, dann haben wir alles getan, was getan werden sollte.
Finde ich gut, dass du jetzt gesagt hast, wir wollen nie mahnend sein, weil es gibt genau in dem Song eine Textzeile, die also unmissverständlich konkret ist, und zwar singst du, wer im Jahr des 21 noch Tiere konsumiert, gehört geteert und gefedert, vor die Schlachtbank transportiert. Also das ist vollkommen klar, was du damit sagen willst jetzt. Zum einen, wenn du den Song singst, er unter der Fahne Fjord rauskommt, ist es dann eine Sache, hinter der ihr alle stehen müsst? Und warum hast du dich jetzt dafür entschieden, genau dieses eine Thema so konkret zu benennen?
Weil es ein absoluter Auswuchs von unserer Ignoranz heutzutage ist, in meinen Augen. Also zuerst mal die Frage, die du vorher gefragt hast. Jede Zeile, die wir schreiben, wird im kompletten Kollektiv der Band besprochen. Es gibt sehr, sehr kritische Zeilen, auch Sachen, die Leute von uns extremer vielleicht auch sehen als andere. Das passiert in den verschiedensten Bereichen, aber sehr oft ist so, ey, das ist genau das Gefühl und ich gehe das mit. Also es gab noch nie, glaube ich, eine Zensur der Band innerhalb von gewissen Zeilen. Es wird dann immer halt bestimmt ein sehr großer Nachfrage- und Diskussionsprozess, wenn Zeilen auftauchen, so auch bei der Zeile. Aber gar nicht negativ gesehen, sondern immer nur, boah, das ist schon krass, weil es eine sehr polarisierende Aussage ist. Aber in dem Konstrukt, wo die ganzen Lyrics in dem Song drüber gehen, um das etwas zu machen oder etwas zu brauchen, was absolut nicht nötig ist, hat das für mich oder für uns im Schreibprozess wieder was auf die im Rahmen, wo ich eben gesagt habe, Ausbeutung auf der anderen Seite bezüglich des Wohl des einen, ist halt einfach die konkrete Zeile in dem Song gewesen. Wir brauchen das nicht. Also wir müssen kein Fleisch konsumieren, um leben zu können. Wir schaden damit anderen Individuen, denen wir eigentlich schutzbefohlen sind, die nicht so denken können wie wir, die nicht die Fertigkeit haben zu entscheiden, was wollen wir denn heute konsumieren, um über die Tage zu, wir können das. Und warum für das eigene Geschmackserlebnis vielleicht dann und viel, viel wichtiger noch für eine Pädagogik, nenne ich sie mal, die irgendwann begonnen hat nach dem Motto, das ist wichtig, damit du gesund bist, so diese Debatte, die dann entstanden ist, so die ich auch noch in meinem Elternhaus mitgekriegt habe, das ist gesund, das ist irgendwie proteinreich oder sonstiges. Also es geht im Konstrukt darum, dass es aufgrund eines Konsums von Fleisch zu einer Massentierhaltung irgendwann kommt, einer industrialisierten Tierhaltung. Und das bedeutet, für mein eigenes Geschmackserlebnis nehme ich eine Massentierhaltung in Kauf, nehme ich Tötungen von Tieren in Kauf, damit ich etwas essen kann. Und ich sag mal, unter uns gesagt, tut auch die Scheibe Brot mit der Zitrone drauf oder mit der Gurke drauf. Und das war einfach der Punkt. Wir haben es nicht verstanden, wie so etwas passiert, wie so etwas überhaupt funktionieren kann, ohne Offense gegen irgendwen. Die Zeile sagt ja nachher auch nur aus, du gehörst erstmal geteert und gefedert. Das heißt, es gehört erstmal so, du musst erstmal wissen, so, was tust du da überhaupt anderen Lebewesen an? Das ist die Sache. Und schau es dir an, was du anderen antust. Und wenn du das dann alles in Kauf nimmst für dein eigenes Ego, ich würde nicht sagen, dann Haken dran, aber dann ist das halt so. Aber lass dich nicht von der Werbeindustrie in irgendeiner Form einlullen. Die, sag ich mal, ich bin jetzt mal ganz krass, tut mir leid, ein Tier abschlachtet, in eine Form presst und das dann alles in so eine Bärchenform mit einem schönen Gesicht und mit zwei sminkernden Augen und einem Smiley drauf und das wird dann den Kindern auf das Schwarzbrot gelegt, damit sie sagen, das ist gesund und das ist irgendwie für mich da. Das heißt, es ist wieder so ein Trigger der kompletten Werbeindustrie, die absolut falsch ist. Leute, seid euch bewusst, was passiert in einer kommerziellen Massentierhaltung. Seid euch einfach, seht das, schaut euch das an, werdet vor die Schlachtbank geführt, schaut euch das an, dann haut euch am besten links und rechts noch einen runter, dass ihr das nicht ablehnen könnt. Und dann ist für mich ein großer Schritt getan, dass Leute irgendwann sagen, ich lehne das ab, es geht auch anders. Aber wir sind, und das muss ich ja auch nochmal sagen, wir sind in einem gesellschaftlichen Prozess, wo es immer weiter dahin geht. Also wir sind ja nicht mehr so wie vor 15 Jahren oder so. Und es ist auch nicht so, dass diese Band im Leben noch nie Fleisch gegessen hat. Bei uns war das auch ein Prozess. Aber ab dem Moment, wo wir hinter die Kulissen geguckt haben, wo wir geguckt haben, was passiert und was ist da los, war für uns im Kollektiv klar, dass das geht nicht. Also das funktioniert nicht. Und deshalb hatte diese Zeile gar nicht so viel mit Hate zu tun, sondern einfach mit einer Fassungslosigkeit, dass dieses System funktioniert und dass wir als Konsumenten dieses System weiter befeuern. Weil wenn wir uns anders entscheiden würden, dann entscheidet sich die Industrie auch anders. So ist es immer, weil die Geld verdienen wollen. So. Und wenn wir entscheiden, wir möchten das nicht mehr konsumieren, dann machen die 27 Fragezeichen, wir müssen was ändern. Und nur damit kriegen wir eine Massentierhaltung gestoppt. Und nur damit kriegen wir irgendwie Menschen dahin, dass man sagen kann, okay, wir respektieren Tiere wieder als Tiere und nicht als Nutztiere. Allein dieses Wort ist ja schon eine Farce an sich. Jetzt habe ich lang geredet, darüber könnte man einen ganzen Podcast füllen. Für uns als Band ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir niemanden verurteilen wollen für das, was wir tun. Es ist wieder das Spiegelprinzip. Guck rein, hör dir das an, denk drüber nach und was du dann machst, whatever. Es ist deine Entscheidung, es ist, wie du da bist, aber hab's dir einfach angehört.
Ja, es geht darum, einfach zu überlegen, was tue ich denn da und warum tue ich das? Und vielleicht ohne diesen Schleier der Werbung, der Beeinflussung vorne dran. Eingangs haben wir schon über euer Label gesprochen, über Grand Hotel Van Cleef, die da auch drin vorkommen. Du schreibst, ich würde gern hell auftexten von der Hoffnung, die mich trägt. Ich denke jetzt nicht, dass die euch da viel reinquatschen. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, Chris, das Album ist schon, ich würde sagen, wenn man dies jetzt die Nuancen einstellen müsste, würde ich sagen, es ist euer dunkelstes Album. Also so kommt es bei mir an. Was kriegt ihr für Rückmeldung von denen? Sagen die, ja, Jungs, richtig schön dunkel, super. Oder, oh, das ist aber krass jetzt so, mach doch mal ein bisschen fröhlicher. Also irgendwas muss ja von denen kommen. Oder nehmen die einfach die Platte und sagen danke.
Also wir sind ja im Prinzip, als Band sind wir ja sehr, also ne, wie David schon mal angesprochen hat, relativ perfektionistisch. Das heißt, wir zeigen auch nicht so gerne unfertige Sachen oder schon so, hier, guck mal hier, diese Demo, die habe ich eben kurz mal eingespielt hier, zum Beispiel im Grand Hotel, sondern wir machen das schon sehr lange auch alleine und backen da unsere Brötchen, bis wir dann irgendwann eigentlich mehr oder weniger ein fertiges Ding denen zeigen und dann ist es auch gar nicht böse gemeint und so, aber ich glaube, letzten Endes ist das auch so ein bisschen egal, was sie dann davon halten, quasi. Natürlich, also ne, nicht so, so ernst ist es dann auch nicht gemeint, aber natürlich gibt's auch Feedback dann aus den Augen, sag ich mal, von jemandem, der so ein bisschen von außen da drauf guckt und nicht sozusagen mit in dem kreativen Zirkel drin steht bei dem Prozess, so wie vom Grand Hotel, der Malek zum Beispiel, der wird natürlich dann irgendwie versuchen, oder der hat natürlich dann so gegangen, hey Leute, irgendwie vielleicht kann man da nochmal hier, ne, wenn ich das jetzt gehört habe, das geht schon sehr in eine Richtung, aber kann man nicht da auch nochmal so ein bisschen Hoffnung und Licht zulassen und so. Und es war einfach für uns, war das in dem Moment so ein bisschen absurd. Ich meine, David, du hast mit ihm telefoniert, aber das war dann so ein bisschen absurd, dass wir dachten so, ja, aber woher denn? Also, wo so siehst du das denn? Wo soll das denn bitte herkommen? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Und dann, ja, hat David dann diese Zeile in den Song eingebaut, wo wir dann auch sehr, sehr nochmal geschmunzelt haben. Und das war dann auch wieder so ein Moment, wo wir dachten, okay, das muss jetzt auch so drin bleiben. Tut uns leid, Malek.
Dann habe ich die auch richtig, weil dieses Herr Scharifi, das klang nämlich auch so ein bisschen augenzwinkernd. Und dann dachte ich, das kam garantiert von einer wahren Begebenheit. Ne? Also war so, okay.
Ja, ein Telefonat einfach und ist ja auch ganz okay. Aber es war wirklich, wollt ihr den Leuten nicht nur so ein bisschen Hoffnung vielleicht an einer Stelle noch geben? Und da habe ich gesagt, Malek, du kennst unser Spiegelprinzip so, ey, wenn Leute sich das anhören und so und passen, dann kriege ich Hoffnung, aber im Moment, nee. Und das war sehr lustig. Und dann hat er seine Zeile gekriegt. Ey, ich fühlte sich aber, glaube ich, auch gebauchpinselt. Also,
das ist kein böses Blut. Okay.
Aber jetzt hast du schon öfter gesagt Spiegelprinzip. Und du hast es ziemlich ernst genommen mit dem Spiegelprinzip. Und zwar in dem Song Cold. Ein Song, in dem du, ja, ich glaube, so konkret wie nie ins Ich wechselst und auch wirklich dich meinst. Außer ein anderer David soll sich ficken. Aber ich gehe mal davon aus, das bist du.
Nee, ich finde das.
Und wahrscheinlich sprichst du auch da irgendwie auch im Namen der anderen Bandmitglieder, weil es auch wieder für jeden gilt. Hat es dich trotzdem Überwindung gekostet, jetzt zu sagen, hey Leute, hier geht's um mich. Ich find's scheiße, wie ich das damit umgehe.
Ja. Und ich glaube, man muss auch lange in einer Band spielen und muss lange texten, um dann den Gedankenstrang dann irgendwann wieder hinzukriegen. Mir ging das Wirzen ein bisschen, das hört sich gut an wie bei Pferden, Wirzen. Mir ging das Wirzen ein bisschen auf den Zeiger. Man verwendet oft in Texten irgendwie wir, also um sich in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Wir. Als so die ersten Riffs für Colt da waren, kam mir irgendwann so dumm der Gedanke, nee, es ist halt nicht das Wir und das Verstecken hinter einer Gesellschaft, die irgendwie falsch tickt in vielen Zügen, sondern du bist halt das eins der kleinsten Zahnräder und wenn es hier um eine Kritik geht, dann um dich selbst als Person, weil das der kleinste Weg einer anwendbaren Kritik ist. Und dann habe ich drauf losgeschrieben und das ging erstaunlich schnell. Also gar nicht so sehr. Es kam dann irgendwie so viel, als man, wie ich anfänglich schon gesagt habe, geht dann so um Perspektiven. Und wenn man dann einmal in diesem Film ist, dann kam dann irgendwie so viel, was halt irgendwie auf einer ganz kurzen Ebene sich selbst gesagt werden kann, wenn man morgens dumm gesagt oder abends vorm Spiegel steht. Dann wurde das so niedergeschrieben und ich wusste wirklich auch nicht, ob das in der Band dann Konsens hatte. Das ging dann wieder an Chris und ich habe dann auch schon so ein bisschen Sorge gehabt, dass er das irgendwie kriegt und dann irgendwie denkt so, oh shit. Ich glaube, die erste Demo habe ich dir geschickt, Chris, und dann habe ich auch gedacht, boah scheiße, ey, mach erstmal Handy aus, mach erstmal Rechner aus. Da kommt jetzt so, wow, Alter, das ist irgendwie... ich habe vielleicht so die Forschung gehabt, dass er sagt, das ist mir zu stumpf oder irgendwie... Dann war so wie bei nichts, dass er mich irgendwie zurückrief und gesagt hat, so what a banger, was ist das denn für ein krasser Refrain? Und dann haben wir das so gepickt und gemacht. Und ja.
Ich glaube, das war auch einer der Schlüsselmomente für mich, so ein bisschen, als du mir das auch gezeigt hast, wo es dann halt eben in den Refrain reingeht und dann nach all dieser Aufzählung, was du denn alles tust. Oder was du nicht tust und dann eben dieses ich tue nur nichts und mit dieser Inbrunst, wie du das gebrüllt hast, dann muss ich echt sagen, das war für mich einer der wichtigsten Gänsehautmomente und irgendwie für diese Platte zu definieren. Und da habe ich gedacht so, hey, wow, das ist jetzt schon in Stein gemeißelt und Hut ab.
Aber jetzt muss ich dir trotzdem mal ein bisschen spitze Frage stellen. Wie hast du dich danach gefühlt? Hattest du das Gefühl, jetzt habe ich das ausgesprochen, jetzt habe ich das benannt, oder hast du dir nicht danach gedacht, jetzt habe ich diesen Song gemacht, aber irgendwie, ich habe es jetzt erkannt, aber ich habe trotzdem, weiß, worauf ich hinaus will, oder?
Mhm. Also sich selber, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, sich selber an die Wand zu nageln und mal sagen, ey, darüber den Status quo reden wir, weil es ja auch irgendwie viel irgendwie ist, dumm gesagt, dass man in seinen Bubbles dann rumphilosophiert, um irgendwie die und die Sachen sind wichtig und also, aber es verlässt halt auch einfach die Bubble nicht. Also ich muss schon sagen, dass die Bubble, in der wir unterwegs sind, schon sehr, sehr aufgeklärt ist in vielen Punkten. Und wenn man es gesamtgesellschaftlich mal sieht, dann gibt es super viele Leute, die dann, geht ja auch schon ab über die woke Szene dann irgendwie anfangen rumzulästern und was, also ne, ist ja dann so, also aber im Grundsatz ist dann nicht so, dass man so Lyrics schreibt, wie wir anfänglich schon gesagt haben, und dann erstmal einen Kopf auf den Tisch nagelt und gesagt, okay, ey, dumm gesagt, jetzt kann ich auch abgeben, jetzt hat es überhaupt gar keinen Sinn mehr, irgendwie überhaupt was zu machen, sondern es ist eher immer wieder so ein Mahnmal, überdenke halt irgendwie viele, viele Sachen, die du tust, und guckst, ob du da nicht noch irgendwie ein bisschen mehr rausholen kannst. Und deswegen sind die Texte schon, und das, was ich auch da sage, und auch dieses Fick dich, David, ist genau die Konsequenz, die da sein muss, aber die führt mich nicht dazu, die Segel abzubrechen und zu sagen, okay, that's it, sondern eher dahin, okay, lass mal so dran arbeiten, so, lass mal weiter gucken, wie das funktioniert. Also wenn du das in dem Kontext dann irgendwann als Hoffnung sehen würdest, ich fände das falsche Wort, aber es ist dann eher, wenn man so etwas schreibt und schreit, befreiend in dem Moment, als geißelnd.
Jetzt ist dieser Song konkret über dich. Und oft richten sich Leute an dieses, wie hast du gesagt, Wirsen? Ich kenne das auch. Ich glaube, das ist
Wirzen oder Irzen. Man sagt das eigentlich vom Irzen. Wenn man jemanden nicht siezen oder nicht duzen willst, dann irzt man den.
Ja, und ja. Habt ihr aber auch schon mal stellvertretend für Leute Songs geschrieben? Also, dass ihr zum Beispiel in eurem Umfeld Personen beobachtet habt, die in einer gewissen Situation waren und da, ich sage mal so, Botschaften gesendet habt, oder kommt das gar nicht vor?
Also ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, dass wenn du Musik machst, dann saugst du natürlich alles Mögliche auf, was auch Leute um dich rum so tun. Und du wirst auch immer in irgendeiner Art und Weise, wenn du mit denen irgendwie sympathisieren kannst, irgendeine Facette, oder eben das Gegenteil, wenn du irgendwas an denen verachtenswert findest, dann wirst du das immer in deine Songs mit aufnehmen. Aber ich glaube, man kann das immer noch so krass verpacken, aber letzten Endes dreht sich eigentlich jeder Song, den man schreibt, irgendwo um sich selbst. Also irgendwo verarbeitet man selbst, oder wie man das selbst sieht, was diese Person macht, oder man sieht davon vielleicht was in sich selbst, oder also dieses so wirklich komplett eine andere Rolle einzunehmen. Ich glaube, dass zumindest was ich so denke, oder was wir so denken als Musiker oder als irgendwie Kunstschaffende, wie auch immer. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, letzten Endes beschreibt man irgendwie immer mehr oder weniger eine Facette von sich selbst, die man irgendwo anders gesehen hat.
Also ist nicht so, dass du jetzt zum Beispiel in deinem Umfeld, wenn du jetzt beobachten würdest, dass es da Menschen gibt, die du gerne hast und die sind in einer schweren Phase, dass du da, keine Ahnung, wirklich nach diesem Prinzip Musik kann helfen und heilen, dir denkst, ich schreibe jetzt für diese Situation einen Song, weil es mich natürlich auch beschäftigt, aber auch um der Person, vielleicht jemand, den du konkret kennst, Kraft zu geben. So dachte ich jetzt. Weil manchmal hören sich die Songs bei euch auch so an, dass man denkt, da habt ihr jetzt eine bestimmte Situation im Kopf.
Auf jeden Fall. Ich meine, das, ne, also du kannst ja, du siehst ja ganz viel. Das heißt, klar, du hast ganz viele Sachen, die einen bewegen, wo andere Leute drin stecken und die man auch beschreiben möchte, die man irgendwie sich selbst von der Seele reden möchte, weil man irgendwie daraus einen Twist ziehen will, der vielleicht auch was Positives beinhaltet. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube einfach nur, es ist immer irgendwie aus der eigenen Sichtweise geschrieben und ist immer irgendwie so getüncht mit dem, was man selber auch denkt. Und man hilft sich damit irgendwie auch immer so ein kleines Stückchen selbst, wenn man eine andere Situation beschreibt, wo man jemand anderen drin sieht.
Könntest du mir einen Song sagen jetzt, den du gehört hast und wo du wirklich dachtest, der ist jetzt für mich, der ist jetzt für mich, für diese Situation, und der hilft mir jetzt aus einem dunklen Loch raus?
Boah, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist unglaublich schwer auf den Punkt zu bringen, dass das jetzt irgendwie ein Song besonders gut kann. Weil ich habe so das Gefühl, dass ein Song, also Musik kann einem letzten Endes dadurch helfen, dass sie irgendein Ventil aufdreht. Und ich glaube, das ist halt eben die eine Facette, die dann viel vertreten ist, halt eben auch die Facette der harten Musik, dass man irgendwie einfach nur einen Status quo beschreibt, indem man halt eben, indem man Geschrei benutzt oder besonders emotionalen Gesang. Und das ist, glaube ich, so eine Facette, die irgendwie mir oder uns dann immer hilft. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo unsere Ader irgendwie verschlägt. Aber es gibt natürlich auch so ganz viele Songs. Boah, wenn ich jetzt hier mal irgendwelche Songs reinwerfen müsste, das ist bestimmt, gibt's bestimmt viel irgendwie von so den alten Größen wie Thrice oder Under Oath oder so, die halt auch wahnsinnig, wahnsinnig emotionale, auch nicht so, sag ich mal, nicht nur harte, in Anführungsstrichen, Musik geschrieben haben, sondern auch sehr viele sehr persönliche, intime Sachen beschrieben haben, wo wir sicher ganz viele Momente hatten, wo einem, blöd gesagt, in einem schlechten Moment mit Kopfhörern da auf jeden Fall viel von einem abfällt, wenn man so einen Song hört. Aber es wäre jetzt schwer, glaube ich, einen Song zu nennen. Es sind, glaube ich, ganz, ganz viele über ganz viele Jahre, die irgendwo ganz kleine Stückchen immer geholfen haben.
Aber du kennst dieses Gefühl, ne, dass man irgendwie so, dass Songs wie so Horcruxe sind, in denen irgendwie so negative Momente, Situationen, und du hörst dann diesen Song 10 Jahre später und denkst, manchmal fällt es einem auch später erst auf, ach, das hat mir eigentlich damals krass geholfen, dieser Song. Das finde ich schon extrem. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht auf Anhieb 10 nennen, aber vielleicht kann David ja irgendwie noch was dazu sagen.
Ja, ich finde, was Chris gesagt hat, super wichtig, so eine Symbiose aus Musik und dann ist es auch egal. Das ist ja das Schöne einfach an Musik, wenn man einen Riff und Mood in der Musik hört und die Sprache überhaupt dann gar nicht passt. Also wir sind auch große Verfechter von einer französischsprachigen Hardcore-Band, die heißt Daitro beispielsweise, wo wir voll aufgehen, wo ich dir jetzt auch Momente sagen könnte in Songs. Ich verstehe kein Wort, aber es nimmt mich halt einfach komplett mit, genau wie bei englischsprachigen Bands, wo man dann auch nicht immer direkt, so gut bin ich da nicht, alles versteht, was da passiert, aber trotzdem direkt so ein Gefühl hat und dann dieser Moment, wo du sagst, ey, es taucht, der Song taucht irgendwo auf und man wird direkt so in den Sog gezogen. Man weiß halt genau, wo man da stand, als man das erste Mal gehört hat oder die Person, die man da getroffen hat oder man hat so eine Zeitmaschine irgendwie da. Also das ist absolut da. Es ist nur immer ganz persönlich für mich wirklich die Symbiose aus allem wichtig und das ist dann oftmals so gemein. Also für mich reicht es nicht, eine gute Stimme zu haben, wenn die Musik nicht passt oder wie gesagt, nur gute Musik ist dann geht oftmals, aber ist dann auch nicht so schwer. Also ich sag mal, im deutschsprachigen Raum, wo ich immer alles verstehe, hat mich eine Band oder beziehungsweise uns halt auch, mich persönlich an der Band mit Namen Heißkalt, ich weiß nicht, ob du die kennst, seinerzeit komplett abgeholt, aber einfach, weil Matthias Blöchs Stimme unglaublich ehrlich ist und klingt, weil seine Lyrics unglaublich auf den Punkt sind. Und mit der Band zusammen eine unglaubliche Symbiose aus allem schafft, wo man dann wirklich denkt, keine Ahnung, so ein Song wie Euphoria, einfach so, yo, erzähl mir mehr, ich will mehr von dir hören, so. Und das ist, glaube ich, so die letzte deutschsprachige Band, die leider im Moment relativ inaktiv sind, aber die mich persönlich und ich weiß, uns als Band komplett abgeholt haben, wo wir gesagt haben, hier stimmt einfach alles und das zieht uns so in einen Sog rein, textlich und musikalisch. Und dann passiert sowas, ob das jetzt ein bestimmter Song oder ein bestimmter Moment ist, kann ich gar nicht sagen, sondern es passt, es umgibt einen so die Musik und zieht einen irgendwo hin. Und das sind dann die Momente, die dich nicht mehr loslassen. Da muss dann aber immer sehr viel irgendwie passen. Und was das ist, kann man gar nicht so sagen. Man muss keinen Ton treffen, die Gitarre muss nicht gerade sein, sondern alles zusammen sagt dir irgendwas.
Ist total schön, dass du jetzt Heißkalt gesagt hast, weil das wäre jetzt ein Song von denen sogar. Nichts weh heißt der. Kennst du
Ja.
bestimmt. Das
Ja.
ist zum Beispiel so ein wunderschöner Song. Jetzt geht ihr bald auf Tour mit eurer Platte. Man kann sie noch ein bisschen sacken lassen. Und da habt ihr natürlich auch den Frank dabei, den man hier jetzt fast ein bisschen unterschlagen hat, der aber auch eine extreme Waffe von euch ist, vor allem live. So ein grandioser Schlagzeuger. Jetzt ist ja auch so ein bisschen immer, ihr wart ja, habt ja jetzt diesen Mammuttag gemacht und auch schon ein Konzert gespielt, aber jetzt nochmal auf Tour zu gehen, ist ja wieder was anderes. Was denkt ihr denn? Auf was freut ihr euch am meisten, wenn es jetzt auf die Tour geht? Was ist das Schönste am Tourleben?
Also ich glaube, wir sind, also keine Ahnung, generell erstmal wissen wir, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Das ist schon so lange her, dass wir wirklich eine richtige Tour gespielt haben, also wo man wirklich auch so, ne, man fährt irgendwie durch die Gegend und ist irgendwie jeden Tag in einer anderen Stadt und es kommen immer irgendwie Leute. Also allein das Feeling ist ja schon irgendwie das, wofür man losfährt und Mucke machen kann. Deswegen, also es ist einfach so eine generelle Freude, dass es jetzt wieder losgeht, dass und vor allem, dass wir dadurch, dass wir jetzt diese August-Konzerte gespielt haben, sind wir so irgendwie gefühlt, sind wir irgendwie total gut, sag ich mal, im Training, weil wir so unglaublich viel geprobt haben und quasi alle Songs schon so mehr oder weniger gut super spielen können. Deswegen ist das gerade so ein total schöner Prozess, weil wir eine Setlist ausdenken und das ist halt tatsächlich so, wenn man jetzt noch ein neues Album hat, wird das eigentlich irgendwie schwerer, weil man ja auch nicht irgendwie 3 Stunden spielen will oder kann oder das kann, glaube ich, keiner aushalten, sondern es ist jetzt so wirklich so ein bisschen so ein Prozess des ja, irgendwie wieder kreativ sein, so wie bauen wir die alten Songs mit den neuen zusammen, wie passen die hintereinander, welche davon zeigen wir denn, weil wir könnten nur eine Handvoll, wie auch immer, von einem Album zeigen. Das sind alles so Sachen, die gerade passieren, die mega Spaß machen und ich glaube, wenn irgendwie nicht noch was dazwischen kommt, man weiß es ja nie zu 100%, aber es sieht ja im Moment zumindest ganz, ganz gut aus, dann fahren wir los im Januar und haben auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. Und wir sind super duper dankbar auch dafür, wenn man ja gerade irgendwie echt viel davon hört, dass Tourneen, Konzerte von super vielen KünstlerInnen abgesagt werden, einfach wegen verständlicherweise irgendwie rückgängigen Ticketverkäufen und allerlei Problemen, was halt echt bitter ist und echt schade. Und wir freuen uns, dass wir im Moment zumindest, wie es aussieht, dass das irgendwie ganz gut klappen kann. Ich meine, wir wissen es noch nicht, aber so wie es jetzt aussieht, können wir das auf jeden Fall machen im Januar und dann ist das für uns echt einfach mega schön.
Also ich kann nur allen, die jetzt zugehört haben, empfehlen, egal ob sie schon mal auf einem Konzert von euch waren oder nicht, auf jeden Fall hinzugehen, weil das ist wirklich ein Erlebnis. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Und an der Stelle danke ich euch für das Interview. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, für die Einladung, weil das ist super schön, wenn man, wie Chris anfänglich schon gesagt hat, irgendwie Musik macht und sich irgendwas ausdenkt und das würde ja im Proberaum bleiben und nur weil Leute wie du oder verschiedene Leute darüber schreiben und sagen mal sagen, ey, hört's euch mal an und klickt mal rein oder guckt's euch mal an oder wie gesagt hat, ey, geht zum Konzert, ich kann's empfehlen oder sowas, verbreitet sich so ein, wird aus so ein, dumm gesagt, so einem kleinen Schneekorn irgendwann dann so ein kleiner Ball, so der vielleicht für den Kopf von so einem Schneemann reicht. Und das ist einfach super, super nett und vielen Dank, dass du das tust, dir Fragen ausdenkst und mit uns darüber sprichst.